Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Eva Banner am Mikrofon und im Programm heute etwas für WeinliebhaberInnen. Die haben es bislang nämlich oft nicht leicht, wenn sie sich eigenständig, also ohne intensive Beratung eines Weinhändlers, schlau machen wollen über die Qualität eines Weines. Da gibt das Etikett oft nicht genug her und das will Julia Glöckner, Agrarministerin und von Haus aus ja Weinkennerin, ändern. Mehr dazu gleich. Außerdem, der Hartz-IV-Regelsatz steigt um 7 € ab Januar. Das hat das Kabinett heute beschlossen. Sie haben es vielleicht in den Nachrichten gehört. Und das Kabinett hat dafür viel Kritik geerntet. Zunächst aber zur Luftfahrtbranche, die ja bekanntermaßen wegen der Corona-Pandemie noch eine lange Durststrecke vor sich hat. Allen voran die Lufthansa, die ein milliardenschweres Rettungspaket vom Bund bekommen hat und schon seit Wochen in Verhandlungen ist mit den Gewerkschaften über ihren Beitrag zur Krisenbewältigung. Das Sparpaket mit der UFO-Gewerkschaft, die das Kabinenpersonal vertritt, das steht. Und auch mit den Piloten hat sich die Lufthansa nun geeinigt. Mischa Erhardt dazu.
Monatelangem Ringen ist nun zumindest eine zeitweilige Einigung zwischen dem Lufthansa-Management und der Vertretung seiner Piloten gelungen. Die schwere Lage der Luftfahrtindustrie hat offensichtlich für Druck gesorgt.
Wenn man sich rechts und links umschaut, wie die Luftverkehrsbranche momentan aufgestellt ist, da ist es ganz klar, dass alle ihren Beitrag leisten müssen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Cockpit der Lufthansa stehen halt hinter der Lufthansa und sind dann dementsprechend dann auch gewillt, ihren Beitrag zu leisten.
Sagt der Sprecher der Pilotengewerkschaft Cockpit, Janis Schmidt. Das nun beschlossene Sparpaket sieht bis Jahresende Gehaltseinbußen, eine reduzierte Aufstockung des Kurzarbeitergeldes und die Kürzung von Versorgungsleistungen vor. Im Gegenzug sind betriebsbedingte Kündigungen vorerst bis Ende März 2021 ausgeschlossen. Einer der Knackpunkte der Verhandlungen waren aus Sicht der Gewerkschaften Äußerungen seitens des Managements, in der Krise um betriebsbedingte Kündigungen nicht herumzukommen.
Es hilft natürlich nichts, wenn man Druck aufbaut, indem man sagt, naja, wir müssen dann doch betriebsbedingt kündigen. Wir sehen das ein bisschen anders. Wir wollen natürlich alle an Bord halten, entsprechend dann Maßnahmen zur Verfügung stellen, wie zum Beispiel Teilzeit oder unbezahlter Urlaub. Wie gesagt, uns ist es sehr wichtig, dass wir das Personal in irgendeiner Art und Weise an Bord halten und ich denke, das wird uns auch gelingen.
Die Lufthansa, wie die gesamte Luftfahrtbranche, stand infolge der Corona-Krise wochenlang quasi still. Und der Geschäftsbetrieb läuft nur schleppend wieder an. In Reaktion auf die Krise ist der Bund im Rahmen eines 9 Milliarden € schweren Rettungspaketes bei der Lufthansa eingestiegen. Weltweit will der Konzern 22.000 Vollzeitstellen streichen, die Hälfte davon in Deutschland. Dass eine längerfristige Lösung zwischen dem Konzern und seinen Gewerkschaften wie Cockpit gefunden werden muss, davon ist Luftfahrtexperte Kurt Schellenberg deswegen überzeugt.
So wie das uns als Passagieren oder eben auch zurzeit als Nicht-Passagieren bewusst ist, so ist das doch auch allen Airlines bewusst. Bis 2021, insbesondere Frühjahr, wird sich der Luftverkehr nicht so verändert haben, im positiven Sinne, dass man sagt, die Krise ist ausgestanden.
Bis Jahresende wollen sich Lufthansa und ihre Piloten nun auf weitere Einschnitte und eine längerfristige Regelung verständigen. Um auf Dauer betriebsbedingte Kündigungen zu vermeiden, fordert der Konzern Personaleinsparungen von mindestens 20%. Ein Knackpunkt in den Verhandlungen mit den Piloten bleibt schließlich die jüngst gegründete Plattform Ocean. Auf der will die Lufthansa Ferienflüge bündeln. Da hier ein scharfer Wettbewerb mit Billigkonkurrenten herrscht, drängt die Lufthansa auf niedrige Kosten, die Piloten auf angemessene Tarife. Vor wenigen Tagen jedenfalls hat die Flugbegleitergewerkschaft UFO bereits einem Krisenpaket mit der Lufthansa zugestimmt. Die Verhandlungen für einen Großteil der am Boden Beschäftigten mit der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat die Lufthansa dagegen in der vergangenen Woche abgebrochen.
Aus Frankfurt berichtete Mischa Erhardt. Nicht nur die Lufthansa, auch andere Airlines kämpfen und zwar nicht nur wegen Reisewarnungen in Europa, vor allem Langstreckenflüge fehlen und auch die Flughäfen leiden unter Passagierzahlen, die nicht wirklich steigen wollen, trotz Urlaubssaison. Leere Gänge, leere Schalter auf kleinen Regionalflughäfen wie Kassel, Calden, Erfurt, Weimar, kennt man das. Für diese Flughäfen wird schon seit geraumer Zeit die Existenzfrage gestellt und jetzt natürlich noch lauter. Werden sie doch oftmals staatlich subventioniert. Über diesen Existenzkampf und die düstere Halbjahresbilanz der Branche, Dieter Nürnberger.
Die heute vorgelegte Halbjahresbilanz des Bundesverbandes der deutschen Luftverkehrswirtschaft ist tiefrot. Und auch wenn es nun wieder schleppend nach oben geht, bleibe die internationale und auch nationale Bilanz verheerend, so BDL-Präsident Peter Gerber.
Die Fluggastzahlen weltweit sind eingebrochen im ersten Halbjahr auf 53% Rückgang. In Europa ist es ein bisschen mehr mit insgesamt 56%. In Deutschland ein Rückgang hier um 66%.
Nur beim Luftfrachtverkehr sieht es besser aus. Doch auch hier ist das registrierte Minus von 15% natürlich ein Negativrekord.
Hier muss man sagen, dass die Staaten weltweit sehr schnell erkannt haben, dass es innerhalb dieser Pandemie tatsächlich die schnellen Lieferungen der Luftfracht immer möglich zu machen. Deswegen bezieht sich der Rückgang eigentlich nur auf die Menge Fracht, die normalerweise in den Bäuchen der großen Passagiermaschinen, den sogenannten Bellies, transportiert werden.
Die Folgen sind dramatisch und ein Ende sei zumindest kurzfristig nicht in Sicht. Jeder zweite der rund 1,1 Millionen Arbeitsplätze hierzulande, die direkt oder indirekt mit dem Flugverkehr verbunden sind, seien akut bedroht. Dass die Fluggesellschaften weltweit von den Staaten gestützt werden, sei unumgänglich und richtig. Allerdings verweist der BDL auch auf die zunehmend kritische finanzielle Lage der Flughäfen. Auch hier sei Hilfe notwendig, so Präsident Gerber.
Das Sonderkreditprogramm der KfW ist derzeit für die Flughäfen nicht offen. Hier ist für uns klar, ohne staatliche Finanzierungsbrücken geht es nicht. Wir sind die Gesellschafter der Flughäfen und der Bund durchaus gefragt.
Die im August erfolgte Genehmigung der EU-Kommission für deutsche Beihilferegeln ermögliche auch direkte Zuschüsse für Einnahmeausfälle der Flughäfen, so der BDL. Eine Forderung, die nicht überall Zustimmung erhält. Denn heute Vormittag stellte der Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland zumindest für einige Regionalflughäfen eine andere Rechnung auf. Vor allem aus Klimaschutzgründen sollten 7 von 14 dieser untersuchten und hochsubventionierten Airports geschlossen werden, so Werner Reh, Verkehrsexperte des BUND. Sie seien zudem wenig attraktiv für die Fluggäste.
Die restlichen 7 erfüllen kein einziges dieser 3 Kriterien. Subventionsfreiheit, Fluggastzuwachs und Verbindungsqualität und kriegen deswegen eine rote Karte und sollten unserer Meinung nach geschlossen werden.
Eine Diskussion zur Unzeit konterte daraufhin der Bundesverband der deutschen Luftverkehrswirtschaft. Hier hofft man nun auf einen weiteren Ausbau der internationalen Verbindungen, vor allem des Interkontinentalverkehrs. Denn trotz weiterhin bestehender staatlicher Reisebeschränkungen sei es inzwischen möglich, durch eingespielte Corona-Testverfahren und auch etablierte Hygienemaßnahmen auf den Flughäfen einen solchen Schritt zu wagen. Die internationale Luftverkehrsvereinigung IATA geht für dieses Jahr von einem Verlust bei den Airlines von insgesamt rund 70 Milliarden Euro aus. Im nächsten Jahr werden es wohl immer noch 13 Milliarden sein, so BDL-Präsident Gerber.
Dabei geht die IATA schon davon aus im Jahr 2021, dass es eben keine große zweite Welle gibt. Vor allem, dass es dann zu diesem Zeitpunkt auch einen Impfstoff gibt, den man dann entsprechend im Jahr 2021 auch einsetzen kann.
Eine lange Durststrecke also für die Fluggesellschaften und frühestens 2024, so ein BDL-Szenario, könnten Werte der Vor-Corona-Zeit wieder erreicht werden.
Dieter Nürnberger berichtete. Auch der Autoindustrie will die Bundesregierung helfen. Eine generelle Autoprämie, auch für Benziner und Diesel, gibt es zwar nicht. Dafür hat die Regierung im Corona-Konjunkturprogramm ihren Anteil an den Kaufprämien für E-Autos und Hybride verdoppelt. Eine Ergänzung zu bereits bestehenden Fördertöpfen für umweltfreundliche Autos. Und genau das könnte nun zum Problem werden. Jetzt spricht man in Berlin nämlich von Überförderung. Über den neuen Ärger mit der E-Auto-Prämie Klaus Remme.
Wenn es um die Erreichung zukünftiger Klimaziele geht, dann wird von Regierungsseite gern auf die massive Förderung der Elektromobilität verwiesen, so wie heute wieder ein Sprecher des Verkehrsministeriums in Berlin.
Wir haben sehr ausführliche Maßnahmen für die Einführung der Elektromobilität, und zwar im Pkw-Bereich, in dem Ladeinfrastruktursektor. Diese Maßnahmen können Sie alle bei uns auf der Webseite einsehen.
Die Fördermittel sind in Summe in der Tat beträchtlich. Es ist ein wahres Dickicht an Maßnahmen auf Ebenen der Kommunen, der Länder und des Bundes. Mehrere Ministerien haben gleichzeitig Fördertöpfe geschaffen. Im Bundeswirtschaftsministerium sorgt man sich deshalb um eine mögliche Überförderung und tritt auf die Bremse.
Seit dem 8.7., seit dem 8. Juli darf ein Antrag auf den Erhalt eines Umweltbonus mit Innovationsprämie, also der erhöhte Umweltbonus für Elektrofahrzeuge, nur dann gestellt werden, wenn das betreffende Fahrzeug nicht zugleich durch andere öffentliche Mittel gefördert wird. Hierdurch soll eine kumulative Förderung von Elektrofahrzeugen auch durch die Bundesländer und sonstige Bundesförderungen mit dem Umweltbonus verhindert werden.
So die Sprecherin des Wirtschaftsministeriums. Nach Recherchen der Nachrichtenagentur Reuters laufen damit viele Programme ins Leere. Förderungen für die Umstellung von Taxen und Mietwagen in Baden-Württemberg werden genannt oder das Berliner Landesprojekt Velmo, das Kleinbetrieben zu mehr E-Mobilität verhelfen sollte. Selbst das Innovationsprogramm Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie soll betroffen sein. Auch Bundesmittel anderer Ministerien können demnach nicht wie geplant fließen. Offizielle Bestätigungen gab es dafür heute nicht. Sozial und mobil, so heißt ein Programm des Umweltministeriums, geplantes Volumen 200 Millionen Euro. Ein Ministeriumssprecher erklärte dazu ausweichend:
Wir sind noch dabei, diese Förderbedingungen für unser Sozial- und Mobilprogramm zu formulieren. Es ist eine sehr komplizierte Fördertechnik. Wir werden jetzt die verschiedenen Ansätze prüfen und dabei auch schauen, inwieweit das Sozial- und Mobilprogramm mit dem Umweltbonus kumuliert werden kann.
Das Verkehrsministerium gab sich heute ähnlich wortkarg. Es gäbe eine Fülle von Vorhaben, die auf der Kumulierung aufbauen und die wegbrechen könnten, hieß es. Man sei im Gespräch. Auf Ergebnisse dieser Gespräche darf man gespannt sein. Die aktuell diffuse Informationslage widerspricht dem Ziel eines schnellen Ausbaus der Elektromobilität vehement. Das Wirtschaftsministerium beharrt auf der Gefahr der Überförderung. Begründung: Eine Förderung des Erwerbs von Elektroautos ohne Eigenmittel sei weder wirtschaftlich noch sozial gerecht.
Aus Berlin, Klaus Remme. Mindestens 7 Euro mehr auf dann 439 Euro im Monat. Das ist die Summe, die alleinstehende Hartz-IV-Empfänger und Empfängerinnen ab Januar bekommen. Das Bundeskabinett hat heute grünes Licht gegeben für diese turnusmäßige Anhebung der Hartz-IV-Zuschüsse, hinter der ein kompliziertes Verfahren steckt, das sich an der Lohn- und Preisentwicklung orientiert. Unter anderem zu wenig, sagen Opposition und Sozialverbände, gerade jetzt in Corona-Zeiten. Aus Berlin dazu Uwe Jahn.
Es ist eigentlich Routine. Immer im Sommer passt die Bundesregierung die Hartz-IV-Sätze zum kommenden Jahreswechsel an. Dann liegt der Regelsatz für eine alleinstehende Person bei 439 Euro. Adolf Bauer vom Sozialverband SOVD lehnt die Berechnungsformel ab. Hier ein Beispiel.
Wenn ich pro Monat 1,60 für eine Waschmaschine ansparen soll, dann sind das im Jahr 19,20 Euro. Wie viele Jahre muss ich eigentlich sparen, um mir eine Waschmaschine von diesen Sätzen leisten zu können? Das ist weltfremd.
Weltfremd gehört noch zu Adolf Bauers freundlicheren Ausdrücken. Er gehört zu den Hartz-IV-Kritikern der ersten Stunde. Die Berechnung orientiere sich an den Ärmsten in der Bevölkerung und ziehe dann noch willkürlich etwas ab, so Bauer. Er will mindestens 150 Euro mehr. Bernd Rieksinger von der Linken rechnet ähnlich.
Wer das ernst nimmt, dass man die Armut beseitigen will und eine halbwegs vernünftige Mindestsicherung aufbauen will, muss die Regelsätze sofort auf 600 Euro erhöhen.
Die Ablehnung von Hartz IV gehört bei der Linken praktisch zum Erbgut. Aber auch der grüne Sozialpolitiker Sven Lehmann findet längst, man müsse Hartz IV überwinden.
Die Corona-Krise hat eindeutig gezeigt, dass wir eine Stärkung unterer Einkommen brauchen, damit sich die soziale Spaltung nicht noch weiter verschärft. Ein Regelsatz von etwa 440 Euro für Erwachsene ist Armut per Gesetz.
Lehmann nennt einen Mindestbetrag von 603 Euro. Die Kritik der FDP dagegen richtet sich nicht gegen die Höhe der Hartz-IV-Sätze. Der Abgeordnete Pascal Kober.
Die Kritik, die wir haben am Hartz-IV-System, ist, dass von einem eigenen Verdienst, den man zum Hartz-IV-Regelsatz erzielen kann, zu wenig in der eigenen Tasche bleibt. Oberhalb von 100 Euro müssen von jedem zusätzlich verdienten Euro 80 Cent abgegeben werden. Das ist demotivierend und das ist alles andere als leistungsgerecht.
Deshalb will Kober die Zuverdienstgrenzen verschieben. Wer raus möchte, wird bestraft, beklagt auch Jörg Schneider von der AfD. Er rechnet vor, dass 1 Million Menschen schon länger als 10 Jahre Hartz IV bekommen. An der Höhe der Sätze stört er sich nicht.
Soweit Uwe Jahn. Wir schaffen das. In wenigen Tagen jährt sich Angela Merkels berühmt gewordener Satz zum 5. Mal, den sie 2015 auf dem Höhepunkt der Zuwanderung nach Deutschland fast schon beiläufig sagte. Nun zeigen Studien des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, dass die Integration Geflüchteter in vielen Bereichen tatsächlich gelungen ist. Fast die Hälfte hat Arbeit. Volker Fintermann mit den Details.
Deutlich wird in der heute vorgestellten Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, dass allenfalls die Hälfte der Strecke hin zu einer gelungenen Integration geschafft ist. Integration braucht Zeit, sagt Cornelia Christen, Professorin für Soziologie an der Universität Bamberg und Mitwirkende am sozioökonomischen Panel des DIW in Berlin. Die Studie ging deshalb auch der Frage nach, mit welchen Bildungsvoraussetzungen die Geflüchteten in den vergangenen Jahren nach Deutschland kamen. Die waren insbesondere im Blick auf das allgemeine Bildungsniveau der jeweiligen Herkunftsländer überdurchschnittlich gut, sagt Cornelia Christen.
Wenn man sich jetzt beispielsweise mal die Gruppe der Syrer herausgreift, die größte Gruppe der Geflüchteten in die Bundesrepublik, dann lässt sich zeigen, dass 75% der Syrerinnen und Syrer mindestens gleich viel oder mehr Bildung erworben haben als die Hälfte der Herkunftsgesellschaft. Das heißt, die meisten Syrer, die in die Bundesrepublik gekommen sind, haben vergleichsweise mehr Bildung erworben, als es für ihre Gesellschaft im Herkunftsland typisch sind.
Das gilt auch für 66% der Geflüchteten aus Afghanistan, 53% aus dem Irak und 52% derjenigen aus Eritrea. Der positive Effekt gilt jedoch nur im Blick auf die Herkunftsländer und nicht für die Bildungsvoraussetzungen, die in Deutschland etwa zur Aufnahme eines Jobs gefordert sind. Wobei das Erlernen der deutschen Sprache ohnehin die erste große Hürde gewesen sein dürfte. Allein bei den Kindern lief das bislang sehr gut. 90% sprechen mittlerweile im schulischen Umfeld überwiegend Deutsch. Bei den Erwachsenen geschieht das ungleich schleppender. Dennoch schätzte mehr als die Hälfte der bereits im Jahr 2016 befragten Geflüchteten damals die Wahrscheinlichkeit, in den kommenden beiden Jahren einen Job zu finden, als gut ein. Das hat sich so allerdings nicht bestätigt, sagt DIW-Forscherin Felicitas Schikora.
Wir erfassen 43% erwerbstätige Geflüchtete. Das bedeutet auf der anderen Seite, dass mehr als 50% nicht erwerbstätig sind. Das mag zunächst nach viel klingen. Tatsächlich muss man aber sagen, gegeben der Tatsache, dass viele Geflüchtete nicht optimal auf die Ankunft in Deutschland vorbereitet sind, ihnen die Sprachkenntnis beispielsweise fehlen und auch die Anerkennung von Qualifikationen zum Beispiel eine gewisse Zeit dauert, dass es durchaus ein Erfolg ist.
Mit einem Drittel stehen Jobs im produzierenden Gewerbe an der Spitze, gefolgt von Berufen im Verkehr- und Logistiksektor und 15% in der Gastronomie und in sozialen Berufen. Allerdings haben insgesamt nur 20% aller Beschäftigten eine Anstellung in Voll- oder Teilzeit. Der Rest verteilt sich auf Minijobs und Ausbildungen. Deutlich wird in der Studie auch, dass geflüchtete Frauen noch häufiger das Nachsehen haben, was in erster Linie mit der familiären Situation und der Kinderbetreuung zu tun hat. Bildung bleibe deshalb zentral für die weitere Integration, sagt Cornelia Christen, und vor allem für die Frauen müsse, etwa durch eine bessere Kinderbetreuung, mehr getan werden, um ihre Chancen zur Integration zu erhöhen.
Über die DIW-Integrationsstudie Volker Fintermer von dunkelgrünem A bis leuchtend rotem E. Eine neue Kennzeichnung auf Fertiglebensmittel soll es Kunden leichter machen, eine gesunde Wahl zu treffen im Supermarkt. Spätestens im November soll die Nährwertampel Nutri-Score nun kommen. Das hat das Kabinett beschlossen und sich auch befasst mit einem ganz speziellen Lebensmittel, nämlich mit dem Wein. Denn auch dort ist das Etikett nicht immer besonders aussagekräftig. Über die Weinnovelle Katharina Hamberger.
Sobald die Novelle des Weingesetzes und auch die dazugehörige Verordnung, in der die Details geregelt werden, in Kraft sind, sollen Verbraucher und Verbraucherinnen direkt beim Blick auf die Herkunftsangabe auf einem Weinetikett die Qualität eines Weines erkennen. Je kleiner die Herkunft, desto höher die Qualität, so fasst es das Landwirtschaftsministerium zusammen. Dahinter steckt ein neues Qualitätssystem. Nun geht es nicht mehr nach dem Mostgewicht, also der Qualität im Glase, sondern stattdessen nach der Herkunft des Weines. Damit wird das sogenannte germanische vom romanischen System, das in anderen Ländern bereits angewandt wird, abgelöst.
Klar, jetzt spielt ein anderer Begriff, den wir kennen, aus dem europäischen Ausland eine Rolle, eine stärkere, das ist Terroir. Und da geht es nicht nur um Boden, sondern um Klima, um Umwelteinflüsse, natürliche Gegebenheiten, die maßgeblich die Weinqualität bestimmen,
sagte Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner. Region, Anbaugebiet, Ort und Lage, das sind in aufsteigender Reihenfolge die Kategorien, die nun allgemein für Qualitätsweine gelten sollen. Somit soll für alle sofort ersichtlich sein, wo kommen die Trauben für den jeweiligen Wein her. Jedoch gibt das neue Weinrecht nur den Rahmen vor. Die einzelnen Weinanbauregionen können wiederum spezifische Kriterien und Vorgaben erarbeiten, um sich innerhalb der Kategorien zu profilieren. So sagte Thomas Höfer, Präsident des Weinbauverbandes nahe der Allgemeinen Zeitung, die Schutzgemeinschaft Nahe für Wein könne beispielsweise für die geschützte Ursprungsbezeichnung Nahe neue Rebsorten zulassen, die Vorgaben für den Hektarertrag oder die Mostgewichte ändern, sowie die Neuabgrenzung des Weingebietes beantragen, so Höfer. Der Gesetzentwurf beruhe auf eine weitgehende Einigung mit den wesentlichen Verbänden, heißt es von Seiten des Landwirtschaftsministeriums. Aber man will sich auch nochmal zusammensetzen, denn weitgehend heißt eben nicht volle Zustimmung. Vor allem eine geplante Regelung stößt auf Unmut, denn in Zukunft sollen Weine sogenannter Großlagen nicht mehr mit dem Ortsnamen gekennzeichnet werden dürfen, da die Trauben für die Weine oft von Weinbergen in mehreren Gemeinden kommen. Manche Weinbauverbände sehen hier die Gefahr einer Verunsicherung bei den Weinbauern und Bäuerinnen und auch bei den Kunden und Kundinnen, die bestimmte Bezeichnungen kennen. Die aktuelle Reform des Weingesetzes, die letzte liegt schon 26 Jahre zurück, geht auch auf eine rechtliche Änderung auf EU-Ebene im Jahr 2012 zurück. An diese muss das deutsche Recht angepasst werden. Sie umfasst die Unterscheidung zwischen geschützten Ursprungsbezeichnungen, nochmal aufgeteilt dann in Region, Anbaugebiet, Ort und Lage, und geschützten geografischen Angaben, die etwas weiter gefasst sind, wie zum Beispiel der Name eines Anbaugebietes. Mit den Änderungen will das Landwirtschaftsministerium neben einer klaren Orientierung für die Verbraucher und Verbraucherinnen auch bessere Vermarktungschancen für den deutschen Wein erreichen, da dieser im internationalen Vergleich seit Jahren Marktanteile verliert. So hätten zwar EU-Weine insgesamt Konjunktur, aber nicht die deutschen, sagt Klöckner.
Jetzt die Frage, sind die deutschen Weinexporte auch gestiegen? Das ist das nicht der Fall, das ist das Gegenteil der Fall. 2,2 Millionen Hektoliter in 2008 auf 1 Million Hektoliter in 2018. Das heißt, Fazit, Deutschland hat an diesem Wachstum nicht partizipieren können,
sagt Ministerin Klöckner. Deshalb soll es auch mehr Geld vom Bund für die Winzer und Winzerinnen geben, nämlich statt bislang 1,5 Millionen Euro für die Absatzförderung rund ein Drittel mehr, also 2 Millionen Euro. Plan des Landwirtschaftsministeriums ist es, dass der Gesetzentwurf im Oktober, nachdem der Bundestag darüber abgestimmt hat, durch den Bundesrat geht und dann im Dezember in Kraft tritt.
Katharina Hamberger berichtete. Und zum Schluss der Sendung schalten wir noch zu Volker Hirt, der für uns das Börsengeschehen heute beobachtet. Herr Hirt, die deutsche Börse, die will heute entscheiden, wer für Wirecard nachrückt in den DAX. Steht schon eine Entscheidung fest?
Nein, das wird wahrscheinlich auch morgen noch nicht feststehen. Delivery Hero ist momentan immer noch der größte Nachrückerkandidat, aber das weiß man noch nicht so ganz genau.
Die Lufthansa, die hat sich mit den Piloten geeinigt auf kurzfristige Sparmaßnahmen. Wir haben es gehört in der Sendung. Gibt es darauf eine Kursreaktion?
Ja, die Lufthansa reduziert ihre Aufstockung beim Kurzarbeitergeld und Zuschüsse zu den Betriebsrenten. Auch wird eine bereits vereinbarte Tariferhöhung auf das kommende Jahr verschoben. Das kommt gut an, in der Tat. Die Aktie gewinnt 3,4%.
Und RWE hat heute mit einer Kapitalerhöhung überrascht. Was steckt denn dahinter?
In der Tat hatten die meisten Analysten geglaubt, dass genug Geld in der Kasse sei, um notwendige Investitionen zu tätigen, war aber offenbar nicht der Fall. RWE will mit dem Geld aus der Kapitalerhöhung den Kapazitätsausbau im Bereich alternative Energien vorantreiben und den Anteil der Stromproduktion mit Wind und Sonne schneller erhöhen. Aktionäre finden das natürlich nicht so gut, denn der Konzerngewinn wird ja künftig auf mehr Aktien verteilt. Dadurch fällt auch der Gewinn je Aktie kleiner aus. Das merkt man heute beim Kurs. RWE ist der größte Verlierer im DAX mit einem Abschlag von fast 5%.
Und das zieht den DAX als Ganzes runter?
Nein, im Gegenteil. Der DAX hat sich heute ganz ordentlich gemacht. Wir stehen momentan bei 12.979 Punkten. Das ist ein Plus von 0,75%. Und ich denke, wenn es RWE nicht gäbe, denn die Aktie ist ja heute um fast 5% abgeschmiert, dann hätte der DAX heute sogar die 13.000-Punkte-Marke wieder geknackt.
Der Online-Versandhändler Amazon ist auf jeden Fall ein Krisengewinner und will jetzt in den USA 3.500 Arbeitsplätze schaffen.
Ja, man muss Leute einstellen. Immer ein gutes Zeichen. Es geht weiter mit der Aktie nach oben um 0,6%.
Schauen wir noch auf den Devisenmarkt. Wo steht der Euro?
Der Euro ist jetzt unter 1,19 gefallen, bei 1,189. Der Rentenmarkt, da gibt es eine kleine Veränderung um einen Basispunkt. Der sinkt auf minus 0,49% die Umlaufrendite. Und Gold gab heute recht deutlich nach. Die Feinunze kostet 1.657 Euro.
Volker Hirt war das. Vielen Dank nach Frankfurt. Nah und fern, die Schauspielerin Lina Beckmann, die spricht über die Nähe zu ihren Figuren in Kultur. Heute hier gleich nach den Nachrichten, dann mit Karin Fischer am Mikrofon. Und ich sage an dieser Stelle auch ciao, vielen Dank für Ihr Interesse.